Gin zu unserer 54. Folge. Hallo Anna.
Hello.
Lange, lange haben wir es nicht geschafft.
Ja, ewig gefühlt.
Also ich glaube, die letzte Folge ist vor ungefähr einem Monat.
Krass, hatten wir schon mal so eine lange Pause
unabsichtlich? Oder hochgeladen worden? Nee.
Ich glaube, unabsichtlich haben wir das
tatsächlich. Unabsichtlich, ohne Ankündigung nicht. Also sorry, dass wir euch so lange haben warten lassen, aber uns kamen diverse Urlaube und Krankheiten dazwischen.
Ja, genau. Abwechselnd eigentlich, ne?
Genau. Jetzt sind wir aber wieder in Berlin und einigermaßen fit. Na, Anna, du bist dir jetzt gut?
Ich habe noch so manchmal so einen Frosch im Hals. Aber nee, ich bin gesund. Sehr und schön. Gott sei Dank irgendwie auch weitgehend alle Kinder und Anhängsel.
Ja, bei uns auch. Noch. Man weiß ja nicht, was noch auf uns zukommt.
Ja.
Coronavirus-mäßig. Gott.
Ja, das ist echt so ein bisschen, ne, da macht man irgendwie sich dann schon Gedanken, weil man ja eigentlich gerade, finde ich, in so einer riesigen Stadt,
ja,
du kannst ja gar nicht dich fernhalten so richtig, ne? Das ist ja schon alleine, wenn du Bus fährst oder ja, U-Bahn oder wenn du irgendwo, also pff.
Ich finde es auch so schön. Schule. Mein Mann, der sagte gestern schon, lass uns aufs Land gehen. Lass uns unser Häuschen gehen. Ich so, naja, also Mia muss ja in die Schule. Wir können ja, ja jetzt nicht einfach sagen, okay, tschüss.
Ja.
Bleib mal du hier, wir gehen aufs Land.
Viel Spaß.
Aber was ich jetzt ernsthaft überlege, ist, sollte man Hamsterkäufe machen oder nicht?
Also viele Menschen denken das ja offensichtlich. Nach dem, was ich heute Morgen schon so in Social Media und News auf Newsseiten gelesen habe, dass Leute wie verrückt irgendwie einkaufen.
Also ich habe gestern nur ein Foto gesehen aus einem Supermarkt in Mailand, wo irgendwie die ganzen Regale komplett leer waren. Und ich habe gelesen, dass DHL nicht mehr nach Norditalien ausliefert gerade. Also deswegen habe ich auch gedacht,
vielleicht. Mein Mann meinte gestern Abend so, er ist gespannt, welche Airline als erstes pleite geht, weil er meinte, es gibt ja einfach super viele, die schon gar nicht mehr fliegen, also die schon gar keine,
ja,
ne, ihre Hauptstrecken nicht mehr bedienen.
Ich hoffe nicht die, mit der wir unsere beiden zukünftigen Urlaube schon gebucht haben.
Ja, also irgendwie nach Asien wird es schon dünn, glaube ich, mit den Airlines. Mit
meine Eltern, die fliegen nächste Woche nach Vietnam oder wollen eigentlich, war das so geplant. Und die sitzen jetzt da auch irgendwie sehr verunsichert und fragen sich, sollen wir das überhaupt wagen oder nicht? Und Luzi ist ja nun gerade in Thailand.
Ja.
Aber da ist ja im Moment nicht so viel mehr passiert. Also da stagniert es so ein bisschen.
Also ohne, dass ich dich jetzt beunruhigen will. Aber ich habe heute Morgen, so einen sehr ausführlichen Artikel gelesen von so einem Virologen oder, ja, ich glaube nicht Epidemiologe, sondern Virologe, der eben sagt, die Tatsache, dass man aus bestimmten Ländern nichts über neue Infektionen hört, heißt nicht, dass die nicht da sind, sondern heißt, dass die Leute, also heißt in erster Linie, dass die Leute sich nicht, ne, weil zum Beispiel Symptome nicht so heftig sind, sich nicht testen lassen.
Ja, das und ist so, halt auch so, diese Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel
genau, größer. Genau, und das, der sagt halt, das Problem ist, dass das oder die Herausforderung bei dieser Epidemie ist, dass das Virus noch so neu ist, also erst vor so kurzer Zeit von Tier auf Mensch übergegangen, dass wir nicht wie bei einer Grippe zum Beispiel, die ja auch immer gefährlich ist, irgendwie Herdenschutz haben oder sowas. Es ist niemand geimpft, keiner weiß, welche Medikamente dagegen eigentlich wirklich helfen. Also alles, was immer bei so Influenza-Wellen, hier Tamiflu, bei SARS und so weiter gehortet wurde, das funktioniert halt gar nicht bei Corona oder wahrscheinlich nicht. Und er hat gesagt, wir sind immunologisch naiv oder so heißt es als Menschen. Und deswegen gibt es halt auch nirgends eigentlich so richtig, also wenn das jetzt nicht gerade irgendwie eine große Klinik oder sowas ist, nirgends so richtig geschultes Personal, sowohl für den Umgang damit, also wie schützen die sich auch selber, als auch Leute, die jetzt zum Beispiel tatsächlich verlässlich diese Symptome erkennen und dann entsprechend testen.
Ja.
Und das ist halt irgendwie.
Ich würde jetzt zum Beispiel, Mia war letzte Woche auch total krank, mit Husten und allem. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, sie testen zu lassen, ob sie jetzt Corona hat.
Nee.
Und bei den meisten, also ich habe heute Morgen gelesen, bei ungefähr 80% der Bevölkerung oder der Erkrankten verläuft das wie eine milde Erkältung.
Ja, ja, genau.
Die merken das gar nicht groß. Und dann irgendwie bei 17% schwer Und bei den letzten 3% oder 5 oder was lebensgefährlich.
Das hat er übrigens auch gesagt in dem Artikel, das fand ich dann wieder beruhigend, dass der gesagt hat, die Tatsache, dass die Dunkelziffer so hoch ist, bedeutet auch, dass diese Letalität nicht so hoch ist. Ja. Also es sind nicht 3%, die sterben, sondern nur 0,5 oder so, rein rechnerisch. So, weil er gesagt hat, die ganzen Fälle, die wir gar nicht zählen können,
ja,
weil sie gar nicht gemeldet werden oder weil die Leute sich gar nicht testen lassen, die muss man ja mit reinrechnen und deswegen ist eigentlich die Sterblichkeit viel geringer prozentual als, ich meine, für den Einzelfall ist es dann immer noch wurscht, wenn du dran stirbst, ob du jetzt wegen ob du zu 0,5% gehörst.
Wir sind oder ja zum Glück noch unter 50 und wir sind Frauen. Das ist ja schon mal gut.
Ja, nein.
Wieso?
Auch nicht, weil das ist auch eine Fehleinschätzung gewesen. Das wird kursiert immer noch, dass also das bei Kindern und Jugendlichen besonders mild verläuft oder gar nicht.
Also zu Kindern vorkommen. Und Jugendlichen würde ich mich jetzt
auch nicht. Nee, aber das, nee, unter, oder dass es eben nur Männer betrifft und das nur, klar, immunschwache Leute sind natürlich für alles anfälliger.
Nicht nur, aber dass die gefährdeter sind.
Ich glaube, das ist schon wieder widerlegt.
Achso, ich hatte es gestern irgendwo gelesen, dass Männer über 50 und die mit Vorerkrankungen. Und Thorsten ist ja Asthmatiker, ne?
Ja, den lässt du jetzt mal schön zu Hause.
Der ist ja eh den ganzen Tag zu Hause. Aber der sagte, der größte Risikofaktor in unserem Leben ist natürlich Mia, die zur Schule geht.
Sehr klar.
Und ich habe auch schon zu der gesagt, fahr mal nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln so viel.
Ja, habe ich auch schon meinen Kindern. Aber das ist natürlich schwierig.
Aber du kannst dich ja auch nicht so komplett, weißt du, sobald du im Supermarkt bist, ja, im Restaurant, auch als wir im Kino waren, jetzt auf der Berlinale und so, das kann man dann ja alles nicht mehr machen.
Also in diesem Artikel von diesem Virologen stand, dass man sich gar nicht so leicht anstecken kann, wie man immer denkt. Also es ist eben nicht wie in diesem Outbreak-Film aus den 90ern, wo einer hustet im Flugzeug, danach sind alle Passagiere tot wegen Lungenpest. So ist es eben nicht. Sondern er sagt, du musst schon jemanden Infizierten treffen, der dir aus mindestens 2 Meter, also müssen 2 Meter sein, wenn es 3 Meter sind, reicht es schon wieder nicht für eine Ansteckung und der muss dir ins Gesicht niesen oder husten und dann steckst du dich an.
Mhm.
Oder wenn Leute halt in die Hand husten und dann was anfassen und du fasst es an und fasst dir dann ins Gesicht. Also so diese Schmierinfektion. Ja. Und der sagte, deswegen ist halt Handhygiene und diese ganze Nies- und Husten Geschichte, davor muss man sich halt irgendwie. Und er hat gesagt, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du ein Treppengeländer in einer Schule anfasst, höher.
Oder einen Aufzugknopf im Einkaufszentrum.
Ja, ja, genau. Aber dann muss man sich eben, also ich finde, da kann man halt auf sich selber dann ein bisschen aufpassen, dass man halt seine Hände immer gründlich desinfiziert. Das ist zum Beispiel was ich mir schon vor langen Jahren angewöhnt habe, gar nicht wegen irgendwelcher gruseligen Viren, sondern wegen, also doch auch gruselig, aber nicht tödlich, nämlich wegen Noro. Das ist ja mein absoluter Albtraum, wenn die Kinder wie aus einer Szene aus der Exorzist um sich rumkotzen. Das ist das Schlimmste.
Oh Gott, ja, ich kenne das auch schon, bis der Notarzt
genau kommen musste. Und deswegen ist es bei mir immer so, sobald die zur Tür reinkommen,
Hände waschen.
Und ich mache das selber auch, dass man schon mal, wenn man zur Tür reinkommt, irgendwie schon mal so die erste, Viren- und Bakterienlast schon mal irgendwie ab.
Ich habe jetzt auch tatsächlich, als Luzi gepackt hat für ihre Thailand-Reise, habe ich ja natürlich auch Handdesinfektionsmittel und sowas alles gekauft. Und da habe ich auch für uns gleich ganz viele Sprays und auch diese Wipes gekauft. Und ich mache jetzt regelmäßig bei uns echt alle Türklinken sauber und die Lichtschalter. Also die Sachen, die so viele Leute anfassen.
Ich mache übrigens auf euch in öffentlichen Toiletten schon seit Jahren die Türklinken und alles immer mit dem Ellenbogen auf.
Wenn es geht, mache ich das auch. Oder ich ziehe einen Ärmel über die Hand.
Ja,
oder
genau. Das mache ich gar nicht mehr. Ich fasse das, ich war auch gestern im Kino, ich fasse da die Türklinken und sowas gar nicht an. Nee, also mit den
Was ich immer schon meide, sind diese gummierten Handläufe auf Rolltreppen. Weißt du, diese, da habe ich auch immer so.
Oh. Aber das ist natürlich auch sowas. Das ist wie ein Magnet für Kinderhände.
Mhm.
Ne? Überhaupt Geländer. Wenn ich sehe, wie meine Kinder die Treppe runtergehen, die legen sich halb auf die Geländer drauf und rutschen da so runter oder irgendwas. Das ist schon immer.
Aber also noch ablecken.
Ja, gut, aus dem Alter sind sie
raus. Jetzt kommt der nächste Kurier. Jetzt wahrscheinlich, wir sitzen heute in meinem neuen Büro.
Ja, das ist übrigens sehr schön.
Eine Premiere. Deswegen halt es hier auch ein wenig, weil hier noch nicht alles voll steht mit Sachen. Und die Vorhänge noch nicht hängen. Deswegen ist es etwas akustisch noch nicht optimal, fürchte ich. Aber ich bin jetzt nämlich hier zur, genau wie Anna in ihrer Straße, bin ich jetzt hier zur Paketannahmekönigin geworden in dieser neuen.
Einer war schon da, Ecke. Ein Paketbote. Mhm. Hier hält gerade der nächste vor der Tür. Wir können jetzt gespannt sein. Ja, mal
gucken. Wenn die Nachbarn nicht da sind, dann kommen wir.
Ja, wenn er wenigstens vorher einmal versucht, das zuzustellen, dann ist es ja schon mal schön. Genau. Wenn ich gleich dich sieht und denkt, ah.
Übrigens, da gegenüber, siehst du das? Das ist ganz witzig. Also bei uns gegenüber wohnt eine Frau, die hat 4 Hunde. Das sind alles so kleine Wadenbeißer, so unterschiedlicher Rasse. Und sie selber trägt immer eine rote Daunenjacke und eine Pudelmütze mit ganz vielen bunten Fransen in unterschiedlichen Rot- und Orangetönen. Und ihre Hunde tragen auch rote Daunenjacken.
Oha.
Und sie hat einen Versand für Hundeaccessoires.
Mm.
Und sie hat nämlich so ein kleines Transparent an ihrem Balkon hängen.
Ich sehe es.
Und zwar für so kleine Hunde auch, so kleine Jacken und so Kostümchen und Tütüs. Ich habe es letztens mal gegoogelt, weil der Name steht da drauf. Und das da rechts, dieses Zimmer, da siehst du, das ist ihr Warenlager.
Da, wo die Kugeln im Fenster
liegen. So goldene und silberne.
Es sieht aus, als hätte keine Ahnung.
Da ist immer Neonlicht an abends und du siehst dann da so Regale bis unter die Decke mit so Glitzerkitsch.
Aber scheint ja zu funktionieren.
Und ich weiß auch schon, einer von den Hunden heißt Eileen. Und Eileen ist ziemlich bockig. Und der andere heißt Tom.
Tom und Eileen.
Und dann steht die hier immer, Eileen, Eileen.
Und Eileen läuft nicht so offensichtlich. Ich bin gespannt, ob ich die heute noch zu sehen kriege.
Ja, also eigentlich kommt die immer so, die müsste jetzt eigentlich gleich kommen.
Ich bin
die ist eigentlich immer so um 11, halb 12.
Sehr hochinteressant. Also die Aussicht ist auf jeden Fall sehr viel, da ist mehr los als jetzt bei mir so, wenn man so in den Garten guckt.
Ja. Nee, wir sind ja hier Einzugsgebiet vom Helmholtzplatz. Hier ist viel Action.
Mhm.
Hier laufen auch immer die ganzen Freundinnen und Freunde von meinen Kindern vorbei. Die sind immer so, Lauks, wieso stehen da Lauks? Und letztens saß Mia hier und hat mich besucht und dann liefen hier auch irgendwelche Dudes vorbei. Und sie dann so, hey Leute! Und die gleich so, aus, was du nie? Das ist ganz witzig. Ja, Corona, genau.
Ja, also über Corona können wir jetzt nicht mehr sagen, außer,
nee, wir hoffen, dass wir verschont bleiben.
Und ihr auch alle?
Ich glaube, ich werde ein paar Hamsterkäufer heute erledigen.
Ehrlich?
Ja.
Was denn? 27 Pakete Spaghetti und
Dosentomaten? Ja, so in der Art.
Okay.
Also,
ich warte mal noch ein, zwei Tage. Mal
gucken, ja, so ein paar Konserven. Oder so. Einfach wirklich, dass wenn wir jetzt für den Fall, dass wir jetzt alle krank werden und unter Quarantäne stehen, dass wir uns ein paar Tage lang ernähren können, ohne aus dem Haus zu
gehen. Ich denke die ganze Zeit irgendwie so pragmatisch, dass ich mir denke, ey, wir sind mitten in Berlin. Mir würde sogar die Apotheke Zeug bringen und vor die Tür stellen, wenn ich die anrufe.
Nein, nicht. Wenn dann, Corona-Problem, weiß ich nicht, ob die das dann noch machen.
Ja,
also in Mailand... Ich musste ja jetzt meine Reise nach Mailand zur Möbelmesse absagen. Die wurde verschoben um 14 Tage, um 2 Monate. Und in Mailand ist ja das gesamte Geschäftsleben irgendwie zum Erliegen gekommen.
Das ist krass, was das auch wahrscheinlich für Einbußen sind für die Leute, ne?
Ja, also die ganzen großen Gebäude sind gesperrt, die Schulen sind zu, die Unis sind zu, die Scala hat alle Konzerte abgesagt.
In Venedig haben sie einen Karneval abgesagt,
glaube ich. Ja, und ich meine, ich habe ja mal studiert in Mailand und habe einen Freund, der da lebt und habe mit dem gestern mal ein bisschen geschrieben und der meinte auch, du kriegst irgendwie, ich hast echt Probleme noch Lebensmittel zu bekommen, frische, weil die gar nicht mehr liefern zum Teil. Und was bestimmt dann auch eine Langzeitfolge wird, die ganzen Fabriken, alles ist ja jetzt zu, das sitzt ja alles, das Wirtschaftszentrum ist ja in Norditalien. Und die ganzen Möbelfabriken und alles, das sitzt alles da. Also auch für meine Branche wird das wahrscheinlich auch echt spürbar sein, dass die Lieferzeiten für Möbel und Lampen und so, die werden sich wahrscheinlich jetzt alle verdoppeln.
Ja, krass. Kann man hoffen, dass das schnell in den Griff zu kriegen ist, dieser Artikel, den ich heute Morgen gelesen habe. Ich glaube, wir haben so viel darüber gesprochen, wir verlinken den tatsächlich auch nochmal.
Macht das.
Der sagte, dass es mit steigenden Temperaturen dann weggeht.
Ja, also deswegen haben halt die Möbelmesse jetzt auch auf Juni verschoben. Ich hoffe, dass das stimmt, weil, guck mal, wir haben EM, Fußball-EM.
Ja, stimmt, kommt ja auch noch.
Diesen Sommer. Jetzt überlegen sie ja gerade schon, ob sie die Olympiade in Japan absagen sollen, ne? Und in Vietnam ist es irgend so ein Formel-1-Event, der wird wahrscheinlich auch abgesagt.
Ja, das ist auch ehrlich gesagt vernünftig. Also ich meine, bei allem Verständnis auch. Und natürlich ist das schlimm, wenn wirtschaftliche Folgen dann so massiv sind für alle Beschäftigte und Unternehmer und ne, was alles dranhängt. Aber wenn man halt damit irgendwie verhindern kann, dass sich das noch weiter verbreitet. Also EM ist ja der Knaller. Dann fliegen die Leute von überall ein
zu den Spielen. Ganz Europa ist das ja.
Ja.
Das wird, da wird alles schön verteilt.
Ja, ja, klar. Ich meine, das passiert ja sowieso. Da darf man sich ja nicht drüber täuschen.
Ja, ich meine, klar.
Aber also jetzt Berlinale und Karneval war gerade.
Karneval. Ja. Habe ich mich ehrlich gesagt auch letzte Woche schon gewundert, dass da nicht tatsächlich auch ein paar Sachen abgesagt wurden. Mhm.
Da habe ich mich übrigens auch aus einem anderen Grund drüber gewundert, und zwar wegen der Terroranschlags in Hanau, dass eigentlich tatsächlich wirklich nur der Zug in Hanau abgesagt wurde. Und das fand ich schon auch, mich hat das sehr irritiert. Also ich war selber davon sehr betroffen.
Ich fand das auch.
Irgendwie.
Ich habe ja mal in Hanau gelebt, ne?
Ja.
Als ich ganz klein war. Also ich fand das auch richtig krass. Ich habe auch jedes Mal, ich bin gestern hier die Danziger Straße hochgelaufen, wo auch viele Shisha-Bars sind. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich jetzt an so einer Shisha-Bar vorbeikomme, denke ich, hier hätte es auch
gefallen. Natürlich, es hätte... Oh, und ich so glaube, das ist was... Also ich meine, wir wollten eigentlich über was ganz anderes reden, aber wir reden jetzt vielleicht auch noch mal kurz
wir
darüber.
Wir machen mal so eine Kuddelmuddel-Folge.
Genau. Also ich finde, was dabei noch mal klar wird, oder was irgendwie so... Ja, was noch mal so richtig sichtbar geworden ist, ist halt tatsächlich diese Bedrohung durch rechten Terrorismus. Also ich meine, das haben wir jetzt ja nicht nur durch Hanau. Und da kann man jetzt fünfmal sagen, der Typ war geistig verwirrt. Ja, war er. Aber vielleicht ist ja auch rechte Ideologie eine geistige Verwirrung. Ich weiß es nicht. Nee, ernsthaft. Aber
definitiv.
Aber der hatte, man muss sich ja nur durch angucken, was er für Statements abgegeben hat oder was er da schriftlich hinterlassen hat. Das sind halt genau diese ganzen rechten Verschwörungstheorien von Umvolkungen und von diesen ganzen Dingen, die auch durch die AfD kolportiert werden, nicht nur durch die AfD übrigens, und wo sozusagen, ich sage jetzt mal so, als Feindbild der böse Ausländer in Anführungsstrichen gesehen wird, und es ist vollkommen egal, woran der glaubt, woher der kommt, ob der hier geboren ist oder nicht, sondern es geht um die äußere Erscheinung, und daran hat er festgemacht, dass er jetzt in eine Shisha-Bar fährt und da die Leute abknallt und nicht in einem Einkaufszentrum, wo er vielleicht aus Versehen noch eine Blonde getroffen hätte oder sowas. Ja. Und ich glaube, das ist das, was mich da dran so... Ähnlich wie dieser versuchte Anschlag auf die Synagoge, der ist ja auch noch nicht lange her, oder eben Neuseeland, das ist natürlich jetzt, also Christchurch, ne? Das ist natürlich jetzt nicht hier, aber es ist ja wurscht. Der Punkt ist, es sind einfach rassistische Motive und mich regt es so auf, wie das... wie versucht wird, das zu relativieren und immer, also man hört ja so viel, ja, das ist ein Angriff auf uns alle, jein. Es ist ein Angriff auf die Demokratie, das ja, aber es ist eben kein Angriff auf uns alle. Ja? Das ist eben in einer Shisha-Bar passiert und nicht in einem Einkaufszentrum oder in einer, was weiß ich, in einer Kirche, in einer katholischen, protestantischen, was auch immer. Und auch nicht auf einem, weiß ich nicht, irgendeinem typisch abendländischen Event, was weiß ich.
Auf einer Kölner Karnevalssitzung.
Ganz genau. Gut, da ist jetzt auch was passiert gerade. Aber der Punkt ist halt, dass mich das aufregt, wie das relativiert wird und dass halt Leute, Menschen, mit denen wir seit Jahrzehnten in derselben Stadt, im selben Land leben, das sind Kolleginnen, das sind Mitschülerinnen unserer Kinder, das sind auch Lehrerinnen unserer Kinder, das sind unsere Ärztinnen und ich weiß nicht was, alles, ja, und die jetzt tatsächlich um ihre Sicherheit fürchten, viel konkreter noch als vorher, aufgrund ihrer Hautfarbe. Mhm. Ich meine, darüber muss man auch einfach mal reden. Und das regt mich wahnsinnig auf. Und es regt mich auf, wenn dann gesagt wird, ja, man müsste das jetzt ja nicht, das sei ja ein verwirrter Einzeltäter. Ich verstehe diesen Impuls, das also das so zu relativieren, weil es Angst macht. Aber es ist nicht richtig. Und das ist das, was mich die ganze Zeit, das beschäftigt mich so dermaßen seit Tagen. Und das ist wirklich was, wo ich auch überhaupt keine Antwort habe. Also außer, man muss aufeinander aufpassen und wir müssen auch als alle diejenigen, die eben nicht in Anführungsstrichen undeutsch aussehen, auch wenn wir es, ne, also sozusagen alle, die jetzt irgendwie unauffällig sind, wo jetzt nicht sofort einer kommt und sagt, ah, du gehörst vielleicht nicht dazu, wir müssen uns echt viel konsequenter, finde ich, an die Seite derer stellen, die das konkret bedroht. Und man muss den Leuten zuhören. Und das hilft
vor allen Dingen, es muss viel stärker bestraft werden, alles. Ja. Alles, was in diese Richtung geht.
Ja.
Aber es gibt ja jetzt auch Bestrebungen, da frühwarnsystemmäßig irgendwie wollen die doch was einrichten, ein Frühwarnsystem, wo man übers Internet solche Geschichten melden kann. Also du kannst sogar irgendwie, wenn du ein Hakenkreuz auf dem Spielplatz ein Graffiti siehst, machst ein Foto, schickst es per WhatsApp oder wie auch immer dahin und dann wissen die Bescheid.
Also, ich glaube, das Problem ist, dass es keine, also ich glaube, ein Problem ist, dass es keine wirklich guten, wirksamen sozusagen Methoden gibt, das zu ahnden. Also wenn jemand irgendwo ein Hakenkreuz hinschmiert, klar, kannst du jetzt, aber gibt es die Ressourcen dafür, dass das wirklich verfolgt wird? Ich meine, ich sehe es.
Das weiß ich eigentlich, aber halt die so Polizei, klar, die, das muss, das ist ja auch so eine Sache, die sind ja auch so, da gibt es ja auch so viele Leute, die rechtsradikales Gedankengut in sich tragen. Also da muss natürlich auch nochmal ganz stark drauf geguckt werden. Genau. Aber die Polizei soll ja auf jeden Fall personell aufgestockt werden.
Ja, bloß unser schlauer Herr Seehofer sagt ja wieder als erste Reaktion, man müsste die Grenzen sichern, wo ich mich frage, ob der Lachs
ja, da habe ich auch gedacht, sag mal, hä, wie? Das war doch ein Deutscher.
Ganz genau. Was, der ist auch nicht mit dem Flugzeug eingereist.
Nein, und warum hatte, soll man jetzt Flughäfen sichern? Der kommt doch nicht.
Also das sind so Sachen. Und ich meine, natürlich kann man jetzt auch nicht Shisha-Bars sichern, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass die Leute das Gefühl haben, dass wir alle sehen, dass konkret was gemacht wird. Ja, es müssen diese Netzwerke ausgehoben werden. Wieso gibt es keine, wenn wir wissen, ja angeblich, wir haben, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, 500 oder 600 oder 800, ich weiß es nicht mehr, extremistische, Rassisten, gewaltbereite, sozusagen rechte Terroristen in diesem Land. Da wissen wir die Namen, wir wissen, wie die aussehen. Kannst du dich erinnern als Kind an diese Fahndung nach RAF-Leuten? Ja. Ich kann mich an die Fahndungsplakate aus meiner kompletten Kindheit natürlich erinnern.
Überall.
Und wo sind die jetzt? Das sind zum Beispiel so Sachen, die ich nicht verstehe. Wieso wird
sind
da nicht...
Denn, aber sind das denn tatsächlich konkrete... Also werden die gesucht wegen Delikten?
Ich glaube,
oder
ja.
Geht man nur davon aus, die wären ruckzuck dabei, wenn irgendwas los
ist? Nee, ich glaube, das sind konkrete... Also es ist tatsächlich konkret vergleichbar... mit der Situation. Soweit habe ich das verstanden. Aber ich, okay. Gut, das müsste man nochmal
nachlesen. Solange die nicht wegen irgendeiner Straftat gesucht werden, kannst du die ja nicht zur Fahndung ausschreiben.
Ich meine, es gibt ja offensichtlich ein Bewusstsein dafür, dass es solche Netzwerke gibt, in denen die Leute konkrete Dinge planen, wie jetzt gerade dieses Netzwerk, was sie ausgehoben haben, woraus kam, dass die vorhatten, grünen Politiker umzubringen. Also ich meine, entschuldige bitte, wovon reden wir hier? Ja? Wir reden nicht davon, dass einer gesagt hat, oh, lass mal lustig ein Hakenkreuz an die Parteizentrale sprühen, was auch schon scheiße wäre, aber sondern wir reden von konkret geplanten Mordanschlägen auf Leute, auf öffentlich.
Das ist so ekelhaft. Ja. Aber weißt du, ich meine, wir haben ja dieses Wochenendhaus in Brandenburg und was du da manchmal für Sprüche reingedrückt kriegst von den Leuten, die da, ich war da ja mit Luzi und ihrer Freundin im Supermarkt, ihre Freundin ist halt schwarz und dann sagt irgend so ein Dude im Vorbeigehen zu der, schön hier in Deutschland, ne? Und ich habe gedacht, aber es hat sie uns das erst erzählt, als wir schon wieder im Auto saßen. Und sie war dann irgendwie so, das war das erste Mal, dass ihr sowas passiert ist, übrigens. Ja, weil hier in Berlin ist ihr zum Glück sowas noch nicht passiert. Aber dann in Brandenburg, bam, weißt du?
Aber da musst du nicht bis Brandenburg fahren, leider. Also,
wenn ich das gehört hätte, dem hätte ich so eine Ansage gemacht. Aber auch Nachbarn, weißt du, was die für Sprüche dann manchmal machen.
Und das ist zum Beispiel auch sowas. Man darf einfach niemals dazu nichts sagen, wenn man das hört. Sondern man muss, das Problem ist, dass heutzutage die Leute fühlen sich so sicher mit ihren rassistischen Äußerungen und mit dieser, das ist ja auch so ein Scheißwort, Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, diese, wir haben so Angst, dass uns was passiert. Ja, was für eine Angst.
Das ist ja auch so geschürt durch die Bild-Zeitung.
Ja, genau. Es wird total geschürt. Es wird eher durch die Bild-Zeitung, es wird aber auch durch die AfD von morgens.
Ja, ja, natürlich, geschürt. Aber auch durch diese Presse, die...
Aber das Ding ist, ich glaube, das ist so das, was ich immer denke, die Leute müssen sich wieder schämen dafür, dass sie so denken.
Ja, das darf nicht okay sein.
Ja, die dürfen nicht denken, dass sie nicht... dass dann keiner was sagt, weißt du, die müssen früher, ich weiß nicht, was heißt früher, natürlich gab es die Leute, man darf darüber nicht sich irgendwie täuschen. Es hat die Leute immer gegeben, die so gedacht haben, nur haben sie die Fresse nicht so aufgemacht in der Öffentlichkeit, weil es allgemein Common Sense war, dass das rassistische Scheiße ist, die man nicht laut sagen darf, ja, und sich dafür schämen und muss, wenn man sie laut sagt. Und jetzt
ist es wieder okay. Und, oh, na gut.
Also das, und ich hatte gerade, das wollte ich noch sagen, ich habe in meiner Insta-Story jetzt gerade die Woche ein Video geteilt von einem Typen, der zwei ältere Herren konfrontiert hat.
Das war bei dir, ich wollte gerade sagen, der, der, genau, in der Bar saß. Ich hatte es
und die da über das N-Wort.
Und wusste nicht mehr, genau, woher ich das hatte.
Wir verlinken das Profil vielleicht
auch. Das war so ein alter Herr, der dann erklärt hat, warum es für ihn in Ordnung ist,
das Profil heißt,
das N-Wort, genau, zu sagen.
Und er hat sich ja richtig auch, ich meine, ich muss wirklich sagen, also das Profil, dem ich da folge, der das Video gemacht hat, was ich dann auch geteilt habe, der heißt Dia Soliman. Und der hat das geteilt, der hat selber diese Diskussion mit diesen zwei Männern gehabt, wo ich habe dem tatsächlich auch über Instagram eine Nachricht geschickt und habe halt geschrieben, ich bewundere dich dafür, mit was für einer Sachlichkeit und Ruhe,
ja, das habe ich auch gedacht,
du dieses lange Gespräch über 10 Minuten mit dem, diese Diskussion, völlig unbelehrbar, der Typ.
Ja,
so, der dann immer, wieso, hat er immer schon gesagt, wieso, ja, denn plötzlich jetzt.
Kann man auch sagen.
Also ja, genau. Wird man doch noch sagen dürfen. Und er immer super sachlich geantwortet und auch wirklich mit fundierten, also weil er dann da irgendwelches Zeug gefaselt hat von wegen Afrika, ja, und die Deutschen haben da nie was Schlimmes gemacht und so. Mhm. Und dann hat er erstmal die ganze Kolonialgeschichte
aus Namibia passiert
ist. Genau. Aber das sind halt genau diese Dinge. Man darf die Menschen damit nicht davon kommen lassen, sozusagen, sondern, ja, man muss sich selber und auch die anderen konfrontieren. Ich hatte gerade ein Gespräch mit meinem Schwiegervater darüber, der hat mir das erzählt, dass der hat im Sommer mit einem Freund eine Radtour gemacht an der Elbe. Und dann sind die irgendwo eingekehrt und haben irgendwo eine Nacht in irgendeinem Hotel verbracht. Und während die da beim Essen saßen, war da noch ein anderes Ehepaar. Er meinte so unser Alter auch, also keine Ahnung, ne, 70 plus, keine Ahnung wie alt, die auch eine Radtour gemacht haben. Und die sitzen also in diesem Restaurantbereich von dem Hotel, irgend so ein kleines Hotel. Und der sagte, es gab eben in Anführungsstrichen so buntes Personal. Also der Typ hinter der Theke war dunkelhäutig, eine von den Bedienungen auch und so weiter. Und das war eine Frau, die Chefin da in diesem Restaurant. Und plötzlich haben eben diese beiden Alten angefangen rumzukrakehlen von wegen, haben dann also diese Frau angesprochen, die Chefin von diesem Etablissement war, und haben sie gefragt, ob der hinter der Theke auch übers Mittelmeer gekommen wäre und da, da, da. Also so ganz blöd. Mhm. Und dann auch schon gesagt, sie wollten sich nicht bedienen lassen von und so weiter. Und dann ist mein Schwiegervater halt gleich irgendwie hochgegangen und hat die halt konfrontiert. Und dann gab es da irgendwie einen verbalen Schlagabtausch.
Ach, komm.
Und daraufhin ist dieses Ehepaar aufgestanden und sind gegangen und haben gesagt, sie könnten das nicht ertragen, mit so Leuten wie ihnen, also mein Schwiegervater und sein Radfahrfreund, in einem Restaurant zu sitzen und zu essen. Das wäre unerträglich und so. Mein Schwiegervater sagt, das hätte ihn so fertig gemacht.
Wie,
also diese, dass er da so, also diese Situation und auch dieses Verkehrte, also dieses,
ja,
dass der sagt, ihr seid die, die nicht mehr ganz dicht seid, ne? So, was sollen die hier, die Affen aus Afrika so ungefähr, und ihr seid so blind und ihr seid schuld, dass unser Land kaputt geht und nur so ein Zeug. Und mein Schwiegervater hat gesagt, ey, die halbe Nacht nicht geschlafen vor lauter Wut.
Ich kenne das, ich habe auch schon solche, ja, Gespräche geführt mit Leuten da in unserer Kolonie.
Mhm.
Schlimm, ehrlich.
Ja. Ja, und dann auch so diese, du kannst ja da, ich habe mir jetzt ein Buch bestellt, wo es darum geht, wie man sozusagen mit, nicht nur, da geht es nicht nur um Rassismus, da geht es auch um Klimawandelleugner und so weiter. Sozusagen, was sind die Argumente,
wie geht man mit
sowas um? Genau, wie geht man mit sowas um? Und ich glaube, der Punkt ist tatsächlich, ich möchte gar keinen abholen. Das ist mir scheißegal.
Nein.
Und es ist mir auch egal. Ich habe auch nicht die Vorstellung, dass ich irgendeinen überzeugen kann von irgendwas. Aber, oder muss, ja. Aber ich möchte eine Gegenstimme sein. Ich möchte nicht, dass Menschen in meiner Gegenwart, wenn ich auch da bin, diese Dinge einfach sagen, ohne das Gefühl zu haben, dass sie dann einen Gegenwind kriegen oder dass da einer sagt, ey, Freunde,
so nicht. Ne,
so nicht. Und auch nicht, wie soll ich mal sagen, also so dieses sichere Gefühl, was sie offensichtlich haben, dass das okay ist, das zu sagen, dass sie die Mehrheit sind, dass sie Recht haben und dass, ne, so diese ganzen Dinge.
Ja.
Und das darf man einfach nicht Man hat ja bis vor kurzem immer gesagt, ja, die muss man reden lassen, die sind alle dumm, die sind nicht alle
Nein.
dumm.
Nein, und das Problem ist,
die sind alle
Rassisten. Die müssen auch mal was Faschos. Anderes hören,
ja.
als immer nur diesen Scheiß von den Leuten, mit denen sie, die, ne, von den Gleichgesinnten. Mhm. Und ich
sagen die natürlich umgekehrt über uns.
Ja, auch. Aber tatsächlich, ich habe ja eine Facebook-Freundin, das weißt du ja auch, hast du, glaube ich, auch schon mit der diskutiert. Das ist eine Mutter von einer ehemaligen Mitschülerin von Luzi aus den USA. Die, also es war halt eine Freundin von Luzi in der Grundschulzeit, als wir da noch gelebt haben. Und die ist stramme Trump-Wählerin und totale
Verschwörungstheoretikerin.
Und hat einen hispanischen, also ihre Eltern sind Mexikaner.
Ja.
Also ihre Eltern sind eingewandert nach Kalifornien. Sie ist halt zweite Generation, ist in den USA geboren, also die sogenannte Dreamer. Nee, die sind nicht illegal eingewandert, glaube ich, ihre Eltern. Egal, auf jeden Fall ist sie Mexikaner, mit mexikanischer Abstammung. Und die ist komplett Trump-mäßig am Start. Und ich, obwohl ich mich jedes Mal aufrege, wenn ich lese, was die schreibt, habe ich mich noch nicht entfreundet, weil ich das total interessant finde, das zu verfolgen.
Mhm.
Und ab und zu, wenn es dann ganz schlimm ist, dann liefere ich mir mal wieder eine Diskussion, die dann meistens damit endet, dass sie dann schreibt, well, I think we need to agree to disagree.
Mhm.
Ne? Wo dann erst ballern wir uns immer irgendwelche Links um die Ohren, der beweist aber das und der beweist das. Und es ging letztens auch um Klimawandel. Oh, da hat sie ganz böse Dinge über Greta Thunberg geschrieben.
Ja, das ist ja auch sowas. Da gehe ich auch auf die, da gehe ich hoch. Wie ein HB-Männchen, wenn erwachsene Menschen, übrigens ganz oft Männer in Social Media,
ja.
sich derartig aufgeilen daran, eine 16-Jährige zu bashen und sich über die irgendwie auszulassen und so weiter, da bin ich sprachlos und sich und nicht halt, schämen.
Die ist ja sicher,
für so ein Benehmen.
Die ganzen Trump-Anhänger sind sich ja ganz sicher, dass sie ja nur eine Marionette ist.
Ja, und ne? selbst wenn, das
dass
macht
sie ja
nicht...
nur eine Frontperson ist von den Leuten, die eine ganz andere Agenda haben. Da kommt ja diese ganze Verschwörungstheorie.
Die sind doch alle nicht mehr ganz dicht.
Und also die ist wirklich, die glaubt so jede Verschwörungstheorie. Jetstreams und also alles. Und aber ich finde das total wichtig, dass man sowas auch mal liest oder auch mal Fox News oder irgendeinen Kack sich anguckt, damit man eben weiß, wie die ticken.
Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja schon seit Jahren dabei, immer wieder mich selber zu fragen, warum ich noch bei Facebook bin. Also als private Person.
Ja, ich bin da ja nur sehr reduziert.
Ja, ich auch nur noch. Aber ich komme regelmäßig an den Punkt, wo ich denke, ich möchte jetzt sofort was anzünden, wenn ich mich da irgendwie rumtreibe.
So ging es mir immer mit Twitter.
Ja, bei Twitter bin ich weg. Das kann ich nicht aushalten.
Ich meine, ich bin da noch angemeldet, aber ich gucke da gar nicht
mehr rein. Ich auch nicht. Und ich kann es nicht aushalten. Gut, bei Twitter gab es da noch andere Gründe, warum ich da weggegangen bin. Das hatte nicht so viel mit diesen Themen zu tun. Sondern eher mit dieser Mütter, in Anführungsstrichen, Blogger-Bubble, die mich da wahnsinnig gemacht hat.
Mhm.
Ich sag's jetzt mal so, wie es ist.
Ja, sag's
mal. Ich bin da ja schon so weit weg. Aber bei Facebook ist es tatsächlich so, dass ich immer wieder diese News-Seiten lese, die einschlägigen, und dann die Kommentare.
Das darf man
zumindest
nicht machen.
Ja, aber das ist ja genau
eigentlich
das.
Eigentlich sollte man es doch machen, aber es ist halt wirklich, da tun sich Abgründe auf.
Ja, ja. Aber richtig
man tiefe. Kann immer, ich hoffe dann immer nur, dass es wirklich die einigen wenigen sind, die so doof durchgeknallt sind und dass nicht wirklich so viele so denken.
Facebook hat ja vor noch nicht so zu allzu langer Zeit so ein Feature eingeführt, dass wenn du auf bestimmten Seiten im Verhältnis so oft kommentierst, also im Verhältnis zu den Kommentaren der anderen User der Seite, kriegst du so einen Stempel Top-Fan.
Ach echt?
Und wenn du top, du kannst also schon erkennen, wenn du zum Beispiel bei Spiegel oder Welt oder FAZ oder Süd, also auf diesen News-Seiten, auf den Facebook-Seiten guckst und du siehst schon die Leute, die diesen Top-Fan-Stempel neben ihrem Profilbild haben.
Steht das neben
das steht
Kommentar?
Über, nee, das steht, du siehst ja immer sozusagen das Profilbild wie so ein kleines Icon, dann siehst du den Kommentar und oder steht drüber das. Steht Top-Fan. Dann weißt du schon ganz genau, aha, das
so,
sind immer
das
dieselben. Ganz genau. Aber das hilft natürlich ein bisschen zu relativieren, weil du siehst tatsächlich daran, dass das immer dieselben sind, die immer auf die gleiche Weise, auf die immer selben Themen reagieren und anspringen. Und das relativiert es tatsächlich, weil du dann daran natürlich siehst, okay, es sind nicht irgendwie bei 1000 Kommentaren tatsächlich irgendwie 200 Leute, sondern die solche Sachen machen, sondern es sind immer dieselben von mir aus 20 oder so.
Ja.
So, aber das hilft mir persönlich, das ein bisschen zu relativieren. Aber, also ich habe wirklich bis vor kurzem auch immer gedacht, ich muss da weg. ich kann das nicht mehr aushalten. Da muss man natürlich auch irgendwie ein bisschen auf sich aufpassen, finde ich. Mhm. Aber ich sehe, also ich habe zum Beispiel eine Facebook-Freundin, die kenne ich aus meiner Heimatstadt, noch von, also aus Schülertagen. Also wir kennen uns eigentlich nicht wirklich, nur vom Sehen. Aber unsere beiden jüngeren Schwestern waren in einer Klasse. Das war die Verbindung in der Grundschule. Und die ist, der Vater von den beiden stammt aus Ghana. Also den sieht man eben ihre Herkunft natürlich an Haaren und Hautfarbe. Und die ist schon immer, die war schon früher in Koblenz, war die schon ganz früh bei den Jusos aktiv und so. Und
ach so, die ist Politikerin oder
nicht? Genau, die ist ja. Die sitzt für die SPD im Rheinland-Pfälzischen Landtag.
Der hast du mir schon mal erzählt.
Genau. Ja. Und diese Frau, der folge ich eben, also oder wir sind auf Facebook befreundet und ich verfolge natürlich auch ihre Bemühungen sozusagen, eine gute Politik zu machen in ihrem, also ne, meinem Herkunfts-, ihrem Bundesland in Rheinland-Pfalz. Und die ist natürlich selber von Rassismus betroffen. Ja. Ihre Kinder sind direkt selber von Rassismus betroffen. Aber die schafft es halt irgendwie, also ich bewundere das immer sehr, wie die ihre Themen verfolgt und mit was für einer, also da, das ist eben keine Macht, Person, wie man das irgendwie dann oft, finde ich, auf Bundesebene sieht, sondern die hat tatsächlich irgendwie eine Vision von einem besseren Leben für alle. Sag ich jetzt mal ganz, es ist viel komplexer, viel differenzierter, aber die verfolgt halt ihr Ziel sozusagen für tatsächlich eine bessere Politik, jetzt erstmal auf Landesebene, aber natürlich auch irgendwie im großen Ganzen. Und die wird so oft angegriffen, persönlich natürlich. Und dann denke ich immer, wenn jetzt Leute wie ich...
Auch auf Facebook,
ja. Klar. Aber auch direkt, also die kriegt auch Hassmails und sowas alles. Mhm. Allein schon, weil sie in der SPD ist und dann ist sie noch eine Frau und dann ist sie auch noch dunkelhäutig. Also da hast du, wenn sie jetzt noch behindert wäre, dann wäre es, oder LGBTQ, dann wäre es ganz aus wahrscheinlich.
Gott.
Und dann denke ich immer, wenn ich jetzt hier weggehe, also Leute wie ich, die damit gar nicht selber in Berührung kommen, sondern mich regt das schon secondhand so auf, dass ich sage, ich halte das nicht mehr aus, ich muss mein Facebook-Profil löschen, ich muss hier weggehen, dann lasse ich die auch im Stich. Weißt du, was ich meine?
Ach so,
dann denke ich immer so, wenn die neben mir in der Bahn sitzen würde und jemand würde sie angreifen, dann könnte ich was sagen. Und ich versuche das immer so zu übersetzen in diese Situation. Wenn sie angegriffen wird online, müssen auch Leute da sein, die dann
hinter ihr stehen.
Genau, die dann ihr sagen... Stärken. Genau, und nicht nur ihr natürlich. Also man kann das natürlich auch nicht für alle irgendwie lösen. Aber dann denke ich mal, okay, das muss ich irgendwie aushalten. Bis zum gewissen Punkt muss ich das auch aushalten, wenn ich wirklich will, dass Leute nicht angegriffen werden oder wenn sie angegriffen werden, dass es eben nicht unkommentiert bleibt. Und die Leute eben tatsächlich auch selber weiterhin aushalten, dass sie da sind und zum Beispiel die tatsächlich... diesen Job macht, ja, weil sie sich für andere einsetzt.
Und
ja, genau, die sich jeden Tag dem aussetzt.
Wirklich.
Und dann denke ich immer, okay, ich hasse Facebook, ich hasse wirklich Facebook für diese ganzen Dinge, aber das ist eben das, was wir brauchen. Wir können nicht da weggehen, also so nicht so richtig.
Nee, also ich bin auch oft kurz davor, aber für mich ist es natürlich auch immer noch eine Möglichkeit, mit vielen Leuten in Kontakt zu bleiben, mit denen ich sonst gar keinen Kontakt mehr hätte. Und was sich ja jetzt gerade so ein bisschen herausstellt, oder wo es jetzt ja so ein bisschen hingeht, ist so, dass man so viele Gruppen hat. Ne? Mhm. Also die machen ja sehr viel Werbung für diesen Bereich, dass es für jeden Kram irgendwie so eine besondere Gruppe gibt. Und ich habe das jetzt auch bei meinem Mann beobachtet, der ja sehr aktiv im Drohnensport ist. Und früher hatten die halt irgendwie so Techie-Foren, wo die sich ausgetauscht haben. Und jetzt ist das alles komplett zu Facebook rübergewandert. Und der ist nur noch auf irgendwelchen Facebook-Gruppen unterwegs und sagte aber, das Lustige ist, dass ganz viele von seinen Kollegen, die haben auch gar keine eigenen Facebook-Accounts, sondern die schreiben dann über die Facebook-Accounts ihrer Eltern.
Die Jünger, was?
Ja. Die jüngeren Drohnenpiloten. Da sind dann lauter so Muddis irgendwie auf den Profilbildern.
Aber in Wirklichkeit,
sind das irgendwelche Teenies, die kein eigenes Facebook-Profil haben.
Aber das ist tatsächlich so, also Gruppen finde ich tatsächlich dann schon wieder, je nachdem, was es ist, ne, schon wieder eine angenehme
Facebook-Erscheinung. Ja, geschlossene Gruppen.
Ja, genau. Aber da gibt es ja zum Beispiel auch sehr interessante Entwicklungen, wie zum Beispiel diese Ich-bin-hier-Gruppe,
Das kenne ich gar nicht.
Das kennst du nicht?
Nee.
Ja, weil du keine Kommentare liest. Das ist eine Gruppe, die ist riesig groß. Die haben sich sozusagen zusammengefunden, genau aus dieser Idee heraus, dass sie andere in solchen, wenn dann so eine Shitstorm-Situation oder sowas entsteht, sozusagen unterstützen. Also die nehmen für sich in Anspruch, dass sie eine sachliche Stimme sind. Also die haben auch ganz klare Regeln, dass sie zum Beispiel keine Beleidigungen aussprechen, dass sie nicht, also da gibt es so Kommunikationsregeln. Ja, so ein und das Hashtag Code. Ist Ich bin hier. Guck dir das mal an.
Aha.
Und sozusagen, um zu zeigen, die haben auch jetzt gerade einen Preis gekriegt für diese Arbeit.
Ich hab nie gehört.
Echt nicht? Nein. Und die werden natürlich auch schon angegriffen. Also die natürlich. Leute, die mit dem Top-Fan-Status, die kommen dann und sagen, ihr seid linksgrün versiffte Dingsbums-Gutmenschen-Sekte und so ein Scheiß. Wobei die sich eben eigentlich auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie keine politische Meinung vertreten oder so, sondern die versuchen wirklich auf so einem sachlichen Level zu bleiben. Also, dass also sie zum Beispiel.
So ein Rassismus.
Genau, also einfach zu sagen, Rassismus ist zu. Genau, Hetze ist keine Meinung. So ein bisschen tatsächlich so eine Differenzierung da zu machen und eben nicht zu sagen, keine Ahnung, ihr seid Faschus, deswegen seid ihr alle scheiße, sondern eben genau reinzugehen und zu sagen, wenn du das sagst, dann ist das eben keine Meinungsäußerung mehr, sondern eine Beleidigung oder eben Hetze oder so.
Da fällt mir gerade nochmal ein, ich wollte nochmal fragen, dieses Buch, weißt du, wie das heißt, was du dir bestellt hast? Aber das kannst du ja auch mal verlinken.
Dann. Das verlinke ich auch.
Nämlich, mir fehlen auch tatsächlich manchmal die Argumente in solchen Situationen.
Ja, zumal die ja teilweise total geschult sind, bestimmt, oder du merkst ja, dass dann eine bestimmte Argumentationsstruktur, die ja immer wieder gleich ist, kommt. Wenn du das sagst, dann kommt das und dann weißt du schon ganz genau, warte mal. Finde ich das hier nicht. Ich suche es gleich raus.
Ja, genau.
Dass da, dass das halt nicht, dass es gar keine echte, also ne, dass es wie so eine vorgefertigte Argumentationsstruktur ist, die eben alle benutzen. Mhm. Ne? Und dann kommst du ganz schnell in die Situation, dass du
ratlos da stehst und denkst, es hat ja eh keinen Wert, mit denen zu reden.
Ja. Ja, aber man muss es. Anleitung zum Widerspruch heißt das Buch.
Ah, okay.
Anleitung zum Widerspruch, klare Antworten auf populistische Parolen, Vorurteile und Verschwörungstheorien.
Sehr interessant, das werde ich mir auch bestellen.
Ich teste das mal und sage dann, ob
das. Hast du dir das als echtes Buch bestellt oder als E-Book?
Ich habe mir das als echtes Buch bestellt.
Und dann kann ich mir das ja sogar mal von dir ausleihen.
Das kannst du, genau. Und dann es gibt natürlich noch mehr. Also wenn man in diesen, wenn du da zum Beispiel bei Amazon guckst, dann kriegst du natürlich noch 10 andere
Vorschläge
vorgeschlagen. Da ist bestimmt auch noch brauchbares Zeug dabei. Aber um darauf zurückzukommen, ich glaube, man muss tatsächlich wirklich sich klar machen, dass wir längst irgendwie in einer Situation sind und das nicht erst jetzt, sondern schon viel länger, in der eben Menschen hier in diesem Land aufgrund ihrer Hautfarbe und / oder ihrer Religionszugehörigkeit totales Ziel von diesen Geschichten geworden sind. Und das ist einfach, dass wir da einfach mit einem Rassismus und einem Rechts-, also mit einem gewaltbereiten, ne, Klientel von Rechtsterroristen leben. Und das
ist so schrecklich.
Ja, das ist schrecklich.
Und es ist und auch eigentlich vor allen Dingen vor unserem Hintergrund unserer Geschichte.
Ja, total.
Gar nicht nachvollziehbar.
Ja, vielleicht doch, ne? Also, was heißt nachvollziehbar? Ich glaube, es gibt ja diese, ich habe darüber mal so eine, das würde ich jetzt gar nicht wiederfinden, wenn ich suchen würde, einen Artikel gelesen. Da ging es um eine junge Frau, die in so einem Nazi-Umfeld groß geworden ist. Und die eben da sich sozusagen losgesagt hat von ihrer ganzen Familie und so und berichtet, in was für Strukturen sie groß geworden ist. Also so ein Interview.
Ja.
Eine ganz junge Frau, irgendwie noch keine 20 war die, glaube ich, als dieses Interview gemacht wurde mit ihr. Und die berichtet eben, wie, und das ist nur ein Teil gewesen von diesem Artikel, da gab es natürlich auch noch irgendwie eine Recherche dazu und so weiter, dass es eben, klar, traditionelle Nazi-Sippen nach wie vor gibt. Die haben nie aufgehört damit nach dem Dritten Reich.
Ja.
Es gab auch keine vernünftige Entnazifizierung in diesem Land übrigens, ja. Es gab die, mein Opa hat immer gesagt, der war nie in der NSDAP, deswegen hat der direkt nach dem Krieg, der war Förster, deswegen hat er direkt nach dem Krieg eine Beamtenstelle bekommen als städtischer Förster in seiner Heimatstadt. Und der hat nie natürlich, wie viele dieser Generationen, über den Krieg gesprochen, auch wenn er natürlich in der Wehrmacht war und auch natürlich zum Einsatz kam. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt und habe gesagt, Opa, musstest du auch Leute erschießen? Also als ich so ein Teenie war und mich damit beschäftigt habe, wie das eigentlich war, wenn die Wehrmacht irgendwo ankam und es eben nicht eine Kampfhandlung gab, sondern einfach eine Besetzung von Dörfern und Städten. Und dann habe ich gefragt, hast du auch bei so Erschießungskommandos, musstest du das auch machen? Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, weißt du, dafür gab es immer Freiwillige. Und ich kann dir die heute noch zeigen.
Oh Gott.
Die laufen hier alle noch rum. Das sind alles Leute, also so weit ging er da nicht in seinen Ausführungen. Mhm. Ne? Aber das war mir natürlich klar. Das sind die, die kommen, sind zurückgekommen und sind wieder in ihre Leben gegangen und haben wieder ihre Jobs gemacht wie vorher. Und wenn du nicht gerade nachweislich bei der SS warst und selbst dann konntest du ja davon kommen, dann sind die zurückgegangen und haben dasselbe Gedankengut weitergelebt und sind nie zur Rechenschaft gezogen worden für irgendwelche Verbrechen, die sie begangen haben, und haben ihre Kinder und Enkel in demselben Gedanken weiter. So, und so kommt eine Beatrix von Storch zustande. Können wir uns angucken, wie das gelaufen ist in dieser Familie. Und das ist nur ein, ich glaube, das ist eben was, was immer da war und was jetzt sichtbar wird. So. Und das ist, deswegen finde ich es also gar nicht so unnachvollziehbar, dass dieses Gedankengut da ist.
Ne? Nein, natürlich, also ja.
Vor dem Hintergrund schon, unserer Geschichte.
Ich kann es persönlich einfach null nachvollziehen.
Nee, natürlich.
Und was ich eben auch so in den letzten 10 Jahren erst mit der vollen Wucht erkannt habe, ist, wie krass es eben auch im Osten ist. Mhm. Und das erschüttert mich irgendwie so besonders.
Ja, gut, dazu gibt es ja auch so soziologische Theorien.
Ja, klar.
Dass die halt ne von einer Diktatur in die nächste gegangen sind, genau. Und selber Denken nicht angesagt war und diese komische
beziehungsweise die Vergangenheitsbewältigung in der DDR vielleicht da auch nicht so stark stattgefunden hat wie in Westdeutschland, wo das immer in der Schule thematisiert wurde. Weiß ich jetzt nicht, wie das...
Also mein Mann ist ja Ossi, der ist ja in Leipzig geboren und aufgewachsen und der hat immer gesagt, und diese Familie ist ja eine Dissidentenfamilie, die sind ja sozusagen aus der DDR richtig mit Ausreiseantrag ausgereist und so noch vor dem Mauerfall. Das heißt, die waren eben auch nie in irgendwelchen staatlichen Jugendorganisationen so, sondern die waren sehr in der Kirche engagiert, auch meine Schwiegereltern. Und mein Mann sagt eben immer, dass in der DDR sozusagen die Parole war, es gibt keine, also wir sind Sozialisten, deswegen sind wir keine Nazis. Und das war schon die Erklärung.
Ach so.
Also so nach dem Motto, das hat es alles gegeben, aber das ist alles vorbei und das hat mit uns nichts zu tun. Und das ist ein Problem, das hat man dann vielleicht jenseits der Mauer, keine Ahnung, was es dann da für eine Vorstellung gab.
Also ich meine, das gab es ja auch hier, natürlich genauso, auch in der DDR. Also
natürlich gab es das da. Aber die sagen ja auch, es gab keine Ausländerfeindlichkeit, behaupten die ja von sich.
Nur, dass sie ihre ganzen Gastarbeiter in den Ghettos gehalten
haben. Ja, genau. Ja, ja, klar. Aber das sind so Sachen, mit der DDR-Geschichte kenne ich mich dazu wenig aus, aber natürlich muss es das da genauso gegeben haben wie hier. Das ist ja Quatsch. Wie soll das denn gewesen sein? Da wird eine Normalverteilung gewesen sein, genau wie hier auch.
Na Gott.
Bei allen Themen. Und
jetzt sind wir ja aber ganz schön.
Wir sind ganz schön. Ja, wir müssen jetzt weitermachen.
Wir hatten nämlich eigentlich ein ganz anderes Thema uns überlegt heute.
Ja.
Und zwar wollten wir über Manieren reden.
Das hatten wir ja auch angekündigt.
Das hatten wir angekündigt, dass wir das demnächst mal machen wollen.
Aber das machen wir auch noch.
Aber vielleicht können wir jetzt an dieser Stelle dann nochmal die Hörer dazu aufrufen, noch ein bisschen uns Input zu geben zum Thema Manieren. Wie wichtig sind euch Manieren?
In der Familie.
In der Familie, bei der Erziehung eurer Kinder.
Für euch
im
selber.
Umgang mit anderen.
Genau. Da sind wir wieder beim Coronavirus zum Beispiel, ne?
Ja.
Niest nicht anderen Leuten ins Gesicht und
niest in euren Ellenbogen.
Ja, in die Armbeuge.
In die Armbeuge vielmehr. In die Armbeuge. Genau.
Also wenn du dir in den Ellbogen niesen kannst.
Dann musst du schon eine Schlangenfrau sein.
Dann kommst du ins Guinness-Buch der Rekorde. Für die Verknotungen in das Kapitel.
Nee, aber wir haben nämlich vorhin anderen, ich habe auch kurz drüber gesprochen, irgendwie mag man jetzt gar nicht mehr so gerne allen Leuten die Hand geben.
Mhm.
Also ich war gestern auf einer Baubesprechung in Marzahn. Und da habe ich dann auch im Nachhinein gedacht, so, ich will ja eigentlich jetzt gerne mir immer die Hände waschen, nachdem ich die jetzt alle begrüßt habe hier.
Ja, ja, macht auch Sinn. Also nicht nur jetzt, ehrlich gesagt, nicht nur wegen Corona.
Übrigens, was ich noch ergänzen wollte zum Thema Händewaschen vorhin, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, die meisten Leute waschen sich die Hände ja falsch auch, ne? Zu kurz und nicht gründlich genug. Mhm. Nämlich nur von innen, nicht von oben. Also zum Beispiel die Fingerzwischenräume von oben muss man waschen, den Handrücken und das Ganze mindestens 20 Sekunden mit Seife. Mhm. Mit Wasser nützt nichts.
Und man soll auch Wasser und dann Seife. Das machen ja auch viele. Wenn du das siehst in öffentlichen Toiletten oder so, Waschgelegenheiten am Flughafen.
Die machen erst Seife.
Die machen Seife und da hast du die eine Hand Seife und die andere Hand ist nass und dann schäumen die. Ja. Aber eigentlich soll man die Hände beide erst nass machen und dann die Seife und dann so, wie du gesagt hast.
Warum?
Weiß ich auch nicht.
Das ist doch Blödsinn.
Das ist doch Blödsinn.
Das war Blödsinn. Man sollte das sowieso nie machen. Zum Beispiel im Flugzeug oder in der Bahn sich erst Seife auf die Hand machen und dann feststellen, oh, das Wasser geht nicht.
Das ist mir schon passiert. Das ist auch gut. Oh, ekelhaft.
Das ist natürlich jetzt heutzutage in Zeiten, wo diese Flüssigseife kommt. Mhm. Früher gab es in der Bahn noch diese geilen
Pulver,
diese Drehdinger, weißt du, wo dann diese geschrubbelte, geriebene Seife rauskam. Mhm. Die konntest du ja einfach abpusten.
Gewaschen. Also das ist wirklich, ich rede schon die ganze Zeit in meine Kinder rein, auch so, ne, bitte lasst keinen von eurem Brot abbeißen, dann verschenkt es lieber, wenn du teilen willst.
Teilt euch keine Mate.
Teilt euch keine, genau, Flaschen.
Keine Drinks, kein Bubble Tea, keine Strohhalme.
Nee. Ew. Das hatten wir bei uns in der Schule, war nämlich Norovirus-Alarm vor den Winterferien. Schön. Da habe ich wirklich, ich bin ja, wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, was Noro angeht, echt hysterisch.
Ich bin da auch
und,
nicht froh drüber, wenn er so eine Seite ausbricht.
Da habe ich wirklich kurz überlegt, ob ich die zu Hause lasse, weil ich dachte, ey. Und dann habe ich nochmal abgefragt und habe dann festgestellt, aus den jeweiligen Klassen waren alle gesund, da fehlte niemand und bei Noro kannst du ja nicht. Also da bist du ja, ist ja vorbei dann einfach.
Da musst du zu Hause
sein. In der Nähe vom Klo. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, wenn da direkt in der Klasse keine Fälle sind, dann wage ich es. Und sie sind toi, toi, toi.
Noro hatten ja wahrscheinlich, hatte das ja meine Familie, als wir in Marokko waren. Mhm. Da haben wir dann ja im Nachhinein gelesen, dass in dem Nachbarort eine kleine Neuroproblematik gerade stattgefunden
hat. Wir hatten das ja mal, als wir im Skiurlaub waren, vor Jahren, dass die, wir fahren ja da immer in dasselbe Hotel, und dann haben sie tatsächlich in der Woche vor der Anreise eine Mail verschickt an alle, die gebucht hatten, dass sie Noro in dem Hotel haben. Und irgendwie 80 Fälle oder so, sodass das Gesundheitsamt gekommen war und da gecheckt hatte, ob da alles okay war. War aber, also es war irgendwie, ging wohl von einem Gast aus irgendwie, das Noro-Dings. Und wollten sozusagen allen die Chance geben, wenn sie jetzt also irgendwie stornieren wollen, dann zu besonderen Bedingungen, bla bla bla. Wir haben dann hin und her überlegt. Und haben gedacht, okay, komm, es ist noch eine Woche, bis wir losfahren. Bis dahin, ich vorher mich eingedeckt mit Virenzeugen, mit so einem
Handdesinfektionsmittel.
Ganz genau, alles, was geht. Und habe die Kinder terrorisiert, dass sie bloß nicht irgendwie. Und dann sind wir da hingekommen. Niemand kriegte irgendwelchen Norokram, während wir da waren. Stattdessen hatten die alle Bronchitis.
Oh.
Dann kam das nächste Ding. Aber seitdem sind die da in dem Hotel, also ich glaube, dass es vorher auch schon ein bisschen so war, aber seitdem noch mal viel mehr flächendeckend überall stehen solche Spender mit Handdesinfektion.
Das ist halt hier in Deutschland ist es ja gar nicht so verbreitet, ne?
Nee.
Also in Amerika war das ja so ein Riesending, ne? Also da war das zum Beispiel so, dass wenn die Kinder in der Schule in den Lunchbreak gingen, also in die Mittagspause, dann stand die Lehrerin am Ausgang der Klasse mit Hand Sanitizer und mit so einer Pumpflasche und jeder kriegte ein Dings da drauf. Und immer am Montagmorgen hat sie jedem Kind so ein Wipe gegeben, so ein Desinfection Wipe. Und das hat dann seinen Pult abgewischt. Jeden Montag mussten die ihre Schreibtische in der Schule desinfizieren. Was ja auch sinnvoll ist.
Total.
Eigentlich.
Also bei uns ist es in der Schule, glaube ich, jetzt inzwischen auch. Aber es ist ja auch eine internationale. Also da ist auch schon immer irgendwie.
Ja, gar nichts.
Und bei uns stand auf der Supply List, also auf dieser Materialliste für die erste Klasse, also für die Grundschuljahre, stand immer Hand Sanitizer drauf. Immer. Sollten die immer in ihrem Locker haben.
Also ich kenne das auch von der internationalen Schule hier in Berlin. Da waren ja bei mir im Kindergarten und Luzi in der Grundschule. Aber von den staatlichen Schulen kenne ich das überhaupt nicht.
Ich habe das gestern Abend gedacht, als ich im Kino war. Das wäre doch jetzt nicht so schwer, da so einen Spender aufzustellen, muss ja gar nicht in jeder Toilette sein, ja, oder in dem Flur von mir aus Richtung Bad, wo jeder einmal drauf drücken kann und sich da eine Runde, das kann, ist doch nicht so, so ein Aufwand, ein logistischer,
also gar nicht. Wir waren am Wochenende ja an der Ostsee und da haben wir eine Autobahnraststätte irgendwo angehalten und da war, gab es sowas.
Das ist ganz oft, finde ich, also so diese, es gibt da ja so verschiedene Anbieter, Ketten. Genau. Sanifair und dieses andere, wie heißt das, sie haben so ein rot-gelbes Logo.
Keine Ahnung.
Egal, aber die haben es ganz oft, da sieht man es ganz oft. Auf, das macht total, total Sinn.
Ich würde das auch ehrlich gesagt in der Deutschen Bahn empfehlen, das dass die vielleicht mal in ihren Toiletten oder auch am Restauranteingang einfach mal so ein Ding, wo du einmal deine Hände einsprühen kannst. Das wäre so schlau.
Ja, das wäre super schlau. Und ich glaube, das würden auch alle geil finden. Hört ihr uns zu, Deutsche Bahn?
Macht das. Schreibt dir noch einmal eine E-Mail.
Ja.
Und auch in Flugzeugen.
Ja.
Übrigens, bei dieser Stelle möchte ich noch sagen, liebe Fluggesellschaften, falls irgendjemand zuhört, der für die Materialbeschaffung zuständig ist, warum müssen alle Handseifen in Flugzeugen Mandelduft haben? Das ist so ekelhaft. Das riecht immer, als würde man sich Amaretto auf die Hand machen.
So, an der Stelle.
So muffigen. Warum nicht was Frisches, das nach Zitrone riecht oder so?
Das
oder nach Minze.
Bin ich vollkommen bei dir.
Ich hasse
Schlimmer ist nur Kokos Mandelduft und Vanille.
In Kosmetik.
Ich auch. Ja, Vanille und Kokos übrigens auch.
Ja, das ich auch. Kann ich mal, aber das ist auch ganz schnell zu viel. Ich möchte lieber was Frisches.
Ja.
Rose mag ich auch nicht.
Ich persönlich schon, aber das, weil meine Oma immer nach Rose gerochen hat. Die hatte immer Seifen und die Seife hieß Rosa Centifolia. Und die lag in der Gästetoilette bei meiner Oma und die hat sie als verpackte Seifenstücke auch in die Schränke zwischen die Bettwäsche.
Lustig, ne? Meine Oma, die hatte auch, ich überlege gerade, das war so eine Spanierin, so eine Flamenco-Tänzerin war da drauf, glaube ich.
Nee, meine,
die hatte so einen Frauennamen, die Seife. Auch so ein bisschen
würzig. Anita. Nee, mir fällt gerade noch was ein zu Fluggesellschaften und dann können wir auch aufhören.
Dann ist
eigentlich.
Die Stunde rum.
Dann ist die Stunde rum.
Wir, dann klingelt's. Gehen wir dann essen? Oder musst du weg?
Ich muss weg. Aber ich wollte sagen, ich empfehle für Menschen mit etwas stärkeren Nerven an der Stelle den Instagram-Account Passenger Shaming. Das ist der Knaller. Das ist wie ein Unfall. Das ist ein Account. Das ist ein Account, der sammelt Einsendungen von Leuten, die schreckliche Dinge mit ihren Mitreisenden in Flugzeugen erleben. Das fängt an bei Menschen, die man glaubt gar nicht, wie viele Leute offensichtlich ihre Schuhe und Strümpfe ausziehen und dann ihre Füße auf die Armlehne von dem Vordermann ablegen,
sodass
man die verhornte Hacke von irgendeinem fremden Menschen irgendwie sozusagen neben sich hat. Bis hin zu, keine Ahnung, Leute, die sich sowieso ausziehen, sich da halbnackt hinlegen und schlafen. Leute, die in Plastiktüten pinkeln und diese Tüten dann an ihre Garderobenhaken am Vordersitz hängen.
Was?
Dann habe ich so ein Video gesehen. Dann habe ich ein Video gesehen von einer Frau, die gewagt hat, irgendwie ihren Sitzen zurückzustellen, so ein bisschen.
Ja.
Und der Typ dahinter hat dann daraufhin die ganze Zeit so gegen, wirklich so gegen den Sitz gehämmert und der Typ über den Gang hat das gefilmt, weil er dann und irgendwie dachte so, was ist denn hier los? Und du siehst die ganze Zeit, wie dieser Kopf von der Frau immer so gegen die und der haut die ganze Zeit einfach konstant, was weil ihm das
Arsch.
Nicht gepasst hat. Und der Typ, der das Video gemacht hat und das an Passenger Shaming geschickt hat, hat dann noch geschrieben, dass dass die Frau ihre Sitzlehne zurückgemacht hat und daraufhin hat er sie gebeten, ob sie sich wieder gerade hinsetzen könnte, weil er noch essen würde. Das hat sie dann gemacht.
Ja.
Dann war das Essen vorbei, dann hat sie den Sitz wieder ein bisschen zurückgemacht und wirklich, ich sag wirklich, es war ein bisschen, die Neigung war wirklich
war noch nicht voll.
Und dann ist er komplett ausgeflippt.
Oh.
Und nur so Sachen sind da. Also das kann ich euch...
Gott. Ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte. Aber
ich sag ja, für starke Nerven.
Aber in die Tüte pinkeln, das finde ich ja jetzt...
Also den Typ haben sie wohl auch festgenommen.
Ja, stand also ich wollte gerade sagen die Flugbegleiter dann nicht.
Ja, das musst du ja auch erstmal alles mitkriegen. Dann Leute, die sich mitten auf dem Flug eine Zigarette anzünden.
Auch schön.
Und dann so voll verwirrte. So, da kann ja keiner was dafür, wenn er dann irgendwie nicht ganz beieinander ist. Aber
wir hatten mal einen ganz schönen Flug, als wir damals nach Singapur geflogen sind. Da sind wir über Helsinki geflogen. Und der Flug von Berlin nach Helsinki... Da waren so eine ganze Horde besoffener Männer mit dem Flugzeug.
Oh Gott.
So eine große Gang von, die waren alle so Anfang 20, würde ich sagen. Und die haben die ganze Zeit gestanden so im Gang und sich so auf meine Kopflehne hat sich der eine mal so drauf gestützt und sich mit dem Typen, der hinter mir saß, unterhalten. Und die haben so viel gesoffen, dass ich echt gedacht habe, jetzt kotzt mir hier gleich einer in den Nacken. Ich war so, der eine, der konnte gar nicht mehr geradeaus gucken. Es waren so 6 Typen. Die waren am Ende des Fluges so sternhagelvoll, dass sie fast nicht mehr aus dem Flugzeug kamen. Das war wirklich so schrecklich.
Ich hatte das mal auf dem Flug nach von Düsseldorf nach Faro, Portugal. Mhm. Da war das auch so. Das waren lauter Holländer. Die sind alle, ich weiß nicht, was das für ein, keine Ahnung, ob die eine Gruppe waren, wahrscheinlich ja. Aber das waren nicht so junge Leute, das waren so unser Alter, Pärchen. Und die haben sich auch so richtig besorgt auf dem Flug. Die waren alle hinterher voll wie die Nattern. Und die latschen auch die ganze Zeit in diesem Flugzeug hin und her.
Das sowieso, wenn Leute, ich meine, klar, wenn man auf so einem Langstreckenflug unterwegs ist, über 14 Stunden oder so, kann man auch mal ab und zu ein bisschen rumlaufen. Aber wenn du eine Stunde nach Helsinki fliegst oder zwei oder wie viel, ich weiß nicht mehr genau, wie lang der Flug ist, dann kann man, muss man jetzt auch nicht die ganze Zeit da rumstehen mit seiner, mit seinem Dosenbier und sich auf die Kopf stützen.
Weißt du, und dann denke ich immer, ich steige, jetzt inzwischen sind meine Kinder groß, aber ich bin immer eingestiegen und habe immer gedacht, also ich habe immer versucht, die Kinder einzudämmen, damit die nicht andere Leute nerven. Habe versucht, die zu beschäftigen. Habe geguckt, dass wenn die kotzen, dass sie die Tüte treffen. Keine Ahnung, also ich habe mich immer darum bemüht, dass wir nicht als Familie mit Kindern andere Leute stören. Also überhaupt, ich will sowieso aber nicht andere Leute stören. Aber manche haben mit nichts was am Hut.
So hemmungslos. Also,
ich glaube, es gibt einfach hemmungslose Fahrzeuge.
Also letztes Mal, als ich mit den Kindern, wo sind wir denn? Ich glaube, wir sind mit der Bahn nach Oldenburg gefahren und hatten so eine 4er-Sitzgruppe in diesem Großraumabteil gebucht. Und gegenüber saß auch eine Familie an der anderen 4er-Sitzgruppe. Und die haben, die eine spielte auf dem iPad irgendein Spiel, total laut.
Ja, das finde ich nervig.
Und dann, die Mutter las dann dem anderen Kind lauthals Bücher vor. Nonstop. Und ich habe dann auch gedacht, das ist ja schön, dass sie das macht, aber vielleicht kann es ein bisschen leiser. Mhm. Und unsere Kinder, die haben dann sofort Kopfhörer rein, egal, wir kriegen das nicht mit. Aber ich war so geladen, aber ich habe mich auch nicht getraut, irgendwas zu sagen.
Also ich finde Vorlesen persönlich nicht schlimm, aber also wie irgendwelche Tablet und sonstige Spiele finde ich
nervig. In welcher Lautstärke. Und die hat dann auch immer noch, also die hat wirklich schön vorgelesen, aber sehr theatralisch. Mit unterschiedlichen Stimmen und so.
Ja.
Und aber nicht so, dass es vielleicht nur ihr Kind hört, sondern dass die das ganze Großraumabteil mithören konnte.
Schön, aber das finde ich ja übrigens auch immer ganz schwierig, wenn Leute so ganz laut telefonieren.
Ja.
Die dann irgendwie, ich meine, finde
ich. Ich meine, wir haben uns auch schon daneben benommen auf Zugfahrten.
Das stimmt, Anna. Haben wir. Stimmt! Haben wir tatsächlich.
Und daneben benommen ist übertrieben, aber wir haben uns auch, glaube ich, relativ laut unterhalten.
Also diese eine Zugfahrt, die wir mal gemacht haben, wo unsere gemeinsame Freundin Ines als erstes, als wir im Zug uns dann alle getroffen hatten, wir waren zu viert, die Tüten rausgeholt hat, die hatte für jeden eine Mitgebtüte gemacht. Da war eine Dose Prosecco drin, irgendwas zu essen Tischfeuerwerk mit Konfetti.
Das ist eine Bachelorette-Party. Das haben wir aber nicht im Zug aufgemacht, das Tischfeuerwerk, Anna.
Das stimmt.
Das haben wir nicht gemacht.
Ja, aber hätten wir. Also ich meine, wir waren
equipped. Und dann hat sie von dem Norovirus-Ausbruch in ihrer Kita erzählt.
Das war übrigens, da hat sich einer von uns weggesetzt, weil er sich so geekelt hat, wie sie erzählt hat, dass irgendwelche Kinder sie vollgekotzt haben.
Ja, gut, ich meine...
Hätte ich mich auch fast weggesetzt.
Ich hätte mich auch fast weggesetzt.
Nein, Ines, du hast...
Und dann ging es noch um Menstruationstassen.
Das war auch schön.
Weil du eine Kooperationsanfrage bekommen hattest von Menstruationstassen, die ja inzwischen schon fast salonfähig sind.
Ja,
obwohl... Damals war das noch relativ fresh. Das war
ziemlich fresh, ja.
Und da warst du ein bisschen verwirrt, ob du diese Anfrage, wie du darauf reagieren sollst.
Ob ich das machen soll oder nicht, habe ich nicht gemacht. Allerdings nicht, weil ich das Produkt schwierig fand, sondern weil ich keine Lust hatte, über meine Periode zu schreiben. Das möchte ich nicht so gerne irgendwie aus...
Nee, muss auch jeder
muss man nicht. Nee, also ich muss auch zum Beispiel sagen, dass ich bin aber da, das habe ich ja schon oft festgestellt, dass ich bei so Themen spießig bin. Ich möchte nicht über das Periodenblut von anderen Leuten informiert werden.
Das hat, glaube ich, auch nichts mit Spießigkeit zu tun. Wir sind einfach Ästheten.
Ja, das auch.
Nein, also ich finde auch gewisse Dinge. Manche Leute sind da ja so... unerschrocken, wollte ich schon fast sagen, so locker. Also ich würde zum Beispiel auch nie auf die Toilette gehen, wenn ich war noch nie, obwohl wir wirklich schon seit über 25 Jahren ein Paar sind, auf der Toilette im selben Bad, in dem mein Mann sich aufgehalten
hat. Echt? Finde ich blöd. Das kann,
also, mach ich nicht. Finde ich doof, will ich nicht, brauche ich nicht.
Okay. Das Problem habe ich nicht. Aber ich finde einfach so, also das ist halt heute, das war das, warum ich die Kooperationsfrage abgelehnt habe. Ich finde, dass das halt teilweise so extrem ausgewalzt wird in Social Media, bis hin zu Charlotte Roach, die irgendwie neulich in ihrer Story zeigt, wie sie ihre Menstruationstasse gerade ausleert.
Wie bitte?
Ja, und das denke ich mir, ich meine, das muss sie ja alles selber wissen, aber ich möchte das nicht sehen. Ich möchte auch, ich aber möchte das ja alles so nicht
auch,
sehen.
Die hat ja auch gar keine Scheu vor irgendwas.
Ja, das ist ja auch okay. Ich finde die, ich mag die auch übrigens, ich folge der sehr gerne aus vielen Gründen, aber das ist was, das hört mich persönlich einfach ab, das will ich nicht sehen. Und das möchte ich auch nicht von mir selber zeigen. So, ist so.
Also, geht auch kein was an.
Nee, genau. Und da haben wir nämlich in dem Zug die Leute richtig genervt mit dem Thema, mit der Menstruationstasse, weil nämlich in dieser Kooperationsanfrage drin stand, wie schön man die im Geschirrspüler sauber kriegen würde. Und das habe ich dann erzählt und dann haben sich alle möglichen Leute um uns herum sehr geschüttelt und sind weggegangen. Nach der ersten Norovirus-Vollkotz-Geschichte und dann
Menstruationstassen. Ich glaube, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nie von der Existenz von Menstruationstassen gehört. Ich glaube, du hast uns dann auch erstmal sehr ausführlich erklärt, wie das funktioniert.
Ja, ich hatte mich damit beschäftigt dann, als ich die Anfrage
Das Neue, was ja jetzt überall propagiert wird, sind diese Po-Duschen, ne?
Das habe ich davon auch schon mehrfach gehört.
Also das wird mir immer in meinen Instagram-Feed reingespült. Das ist, die gibt es jetzt irgendwie auch in sämtlichen Drogeriemärkten. Und das könntest du, kann sein, dass du demnächst vielleicht das mal als
Wirst Vorschlag du bei mir nicht sehen. Not gonna happen.
Nee.
No. No.
Aber wir hatten ja tatsächlich auch schon eine Kooperationsanfrage für unseren Podcast mit einer Firma, die Hörbücher für erotische Hörbücher für Frauen macht. Stimmt. Seid ihr interessiert, Leute?
Die wollen mich schon gar nicht mit uns kooperieren. Nee. Aber ja, weiß jetzt auch nicht.
Nö.
So, jetzt haben wir aber echt ein breites Spektrum heute
abgedeckt. Jetzt haben wir aber einmal die
Von Breitseite. Corona und Hygiene, Handhygiene über Alltagsrassismus und
Menstruationstassen so, haben wir auch noch mit reingekriegt.
Ein Kessel buntes, würde ich sagen.
Okay, wir machen jetzt mal Schluss.
Wir machen Schluss. Wir machen das mit diesem sag es bitte, Manieren. Mit den Manieren. Ja, Manieren, genau. Das machen wir noch. Wir haben nämlich auch dazu eine Meinung.
Ja.
An ganz vielen Sachen
haben wir natürlich, eine Meinung. Natürlich, wir haben ja fast immer eine Meinung. Anna, ich finde es so schön, dass wir das endlich mal wieder geschafft haben.
Das hat mir auch echt gefehlt.
Ja.
Und ich möchte noch eine Sache sagen. Ich möchte gerne zu diesem Rassismus-Thema demnächst auch nochmal was machen. Möchte ich gerne mit dir drüber reden und ich möchte gerne, dass wir uns unsere Freundin Joanna einladen.
Ja.
Die hat uns ja schon gesagt, dass sie mit uns darüber reden will.
An die habe ich vorhin übrigens auch gedacht, weil die hat nämlich auch sofort reagiert auf diese Hanau-Geschichte und geschrieben, mir wird jetzt, dass sie es irgendwie tagelang sich so, dass sie es so weggeschoben hat und ihr dann aber irgendwann plötzlich klar geworden ist, hätte mir auch passiert.
Na klar, das ist nämlich genau das, was ich eben meinte. So, also zu dem Thema wird es ja auch noch mal was geben. Das wollte ich nur noch mal sagen zum Ende.
Also habt einen schönen restlichen Tag.
Genau, passt auf euch auf.
Morgen, wo immer ihr euch gerade befindet.
Wascht euch die Hände richtig.
Wascht euch die Hände richtig.
Wie Tante Emi gesagt hat.
Kauft euch Dosen. Konservendosen.
Genau. Und Hamster. Trockenfutter für die Viecher. Und nicht in die Sicht. Nee. Gut.